Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Recht Politisch, dem Podcast von meiner Wenigkeit, Ralf Janik. Ich versuche hier Themen aus der Politik rechtlich, gerne auch geschichtlich und politisch ein wenig einzuordnen. Und es wird auch heute wieder gehen um das Coronavirus und den rechtsstaatlichen Umgang damit. Und da hat es ja ein wenig Furore gegeben aufgrund einer Aussage von Sebastian Kurz, in der er gesprochen hat zu den jetzigen Maßnahmen und ihrer Bewertung aus verfassungsrechtlicher Sicht. Zu diesem Thema möchte ich dann mit Moritz Moser noch einmal, ich habe ihn auch schon letztes Mal eingeladen, weil ich einfach so gerne mit ihm über Verfassung spreche, werden wir uns darüber ein wenig unterhalten, auch über die aktuellen Debatten und ganz allgemein den österreichischen Umgang mit der eigenen Verfassung. Aber hören wir uns erst als Einstieg mal ganz kurz an, was denn Sebastian Kurz im Wortlaut genau gesagt hat.
Die Frage geht an den Bundeskanzler. Es gibt immer mehr Kritik, dass manche Gesetze, Verordnungen zu Covid-Maßnahmen nicht verfassungskonform sind. Denken Sie da an Reparaturen, Korrekturen oder lassen Sie es darauf ankommen, dass es Klagen gibt?
Schauen Sie, wir leben in einer besonderen Zeit, in einer besonderen Herausforderung. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir schnell gehandelt haben und dass es funktioniert. Das Gute an den Covid-Maßnahmen ist, dass sie teilweise dass sie de facto ja nicht für die Dauer gedacht sind, sondern teilweise für längere Zeit und teilweise vielleicht sogar nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Und insofern wird die Überprüfung, ob sie verfassungskonform waren oder nicht, zu einem Zeitpunkt wahrscheinlich stattfinden, wo viele dieser Maßnahmen gar nicht mehr in Kraft sind. Jetzt sollen sich natürlich alle Juristen, die im Gesundheitsministerium an den entsprechenden Verordnungen und Erlässen arbeiten, bemühen, dass alles verfassungskonform abläuft. Ich bin auch überzeugt, die tun das, die geben ihr Bestes. Aber ich bitte trotzdem um etwas Nachsicht, dass das eine Ausnahmesituation ist, dass das eine noch nie dagewesene Situation ist. Und insofern würde ich diese juristischen Fragen in diesem Bereich auch nicht unbedingt überinterpretieren. Wichtig ist, dass die Menschen mitmachen, dass sich alle dran halten und dass die Republik funktioniert. Und daher einen großen Dank an alle, die hier einen Beitrag leisten, allen voran die Bevölkerung, aber auch alle, die in den Ministerien arbeiten, auch an die Juristen in den Ministerien, die in einer nicht leichten Situation versuchen, ihr Bestmögliches zu geben. Und ob das alles auf Punkt und Beistrich in Ordnung war oder nicht, das wird dann am Ende des Tages der Verfassungsgerichtshof entscheiden, aber wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo die Maßnahmen gar nicht mehr in Kraft sind.
Und diese Aussagen von Sebastian Kurz nehme ich jetzt zum Anlass, um ein wenig mit meinem Freund und Kollegen Moritz Moser, der sich wie kaum ein Zweiter mit der Verfassung auskennt und auch ihren politischen Hintergründen und ihrer realpolitischen Handhabe. Und das Gespräch kommt jetzt. Ja, hallo Moritz, schön dich noch einmal am Telefon zu haben und auch zu sehen via Skype. Du weilst, wie ich gesehen habe, nach wie vor im schönen Vorarlberg.
Noch immer, ja.
Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, da reden wir gleich noch einmal, weil zumindest für Leute mit Interesse wie der Verfassung gerade so wunderbar viel passiert. Ja, jetzt war ja eben einerseits mal wieder ein Aufreger von Bundeskanzler Sebastian Kurz, oder ein kleiner Aufreger zumindest, den habe ich vorhin eben auch eingespielt. Dann auch noch dieses Celebrity Deathmatch zwischen Kohl und Noll in der ZIP 2, wo der Martin Thür dann am Ende wunderschön sein Gesicht verzogen hat. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ganz...
Ja. Er hat einen netten Scherz angebracht, weil er gesagt hat, das sind die juristischen Spitzfindigkeiten.
Ja, zwei Juristen, drei Meinungen.
Repliziert hat.
Genau, und da dachte ich mir, das kann man vielleicht mal zeigen, dass man jetzt nicht immer nur, wenn es um juristische Debatten geht, dass das auch harmonischer ablaufen kann, solange wir zumindest nicht über das Naturrecht und den Rechtspositivismus reden.
Wir werden das ausklammern, so weit wie möglich.
Genau. Und jetzt ist da meine ganz große Frage mal allgemein. Ja, was hältst du davon, wenn ein Kanzler sowas wie eben das am Anfang vorangestellte Zitat, das längere Zitat, dieser Punkt mit, naja, ist nicht immer alles auf Punkt und Beistrich in Ordnung und wenn der Verfassungsgerichtshof sich damit beschäftigt, sind wir hoffentlich ohnehin schon aus dem Thema raus, dann ist es ohnehin nicht mehr so wichtig. Wie siehst denn du das?
Ja, es ist problematisch, wenn man sowas einfach nicht sagen kann. Man muss von einer Bundesregierung erwarten können, dass sie sich rechtskonform verhält und wenn sie sich nicht ganz sicher ist, dann soll sie es überprüfen. Also einfach mit der Ausrede daherzukommen, naja, wenn es dann soweit ist, dass das schlagend wird, ist eh schon vorbei, ist ein bisschen schwach, meiner Meinung nach. es tun alle, und das ist in den letzten Jahrzehnten gang und gäbe geworden, einfach mal was Rechtswidriges zu machen und zu warten, was der VfGH sagt. Aber gerade in so einem Fall, wo doch schwere Grundrechtseingriffe vonstatten gegangen sind durch dieses Covid-19-Maßnahmengesetz und die darauf basierenden Verordnungen, hätte man vielleicht schon mit ein bisschen mehr Augenmaß zumindest überprüfen können, wenn man schon sagt, ja, wir haben in der Schnelle dies und jenes gemacht. Ja, das hat mein volles Verständnis, aber wenn man dann dran geht, das Ganze zu überprüfen und sich dann der Überprüfung verweigert, indem man sagt, naja, das macht ja dann eh der VfGH, aber halt hinterher, wenn es eh nicht mehr geht. Es ist schon ein Dämpfer für die Rechtsstaatlichkeit.
Aber wie eben Herr Kohl ja auch gesagt hat, ja, zu dem Zeitpunkt stand das die Gesundheit auf dem Spiel. Das war eine absolute Ausnahmesituation. Da kann ja nicht immer gleich man was erlassen. Was, normalerweise hat man ja Monate Zeit und selbst dann schafft man es nicht immer. Aber wo ist da die Balance?
Ja, die Balance ist schwierig zu treffen, aber man hört beim Kohl natürlich heraus, dass er eher ein Anhänger des Naturrechts ist. Und dann hat auch gerne vom Ausnahmezustand erträumt. Ja, wir haben keinen Ausnahmezustand und es ist auch in schwierigen Situationen nicht zu rechtfertigen, dass man einfach den Rechtsstaat links liegen lässt und so sagt, so, ja, zum Schutz von Volk und Staat muss man dieses und jenes unternehmen. Das haben wir schon mal gehabt und ich glaube nicht, dass das gut wäre, wenn wir wieder in diese Richtung gehen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber ich verstehe den Kohl in dem Punkt, in dem er sagt, wir hatten eine kritische Situation und da wo gehobelt wird, der Fall in Späne. So realistisch muss jeder sein. Ne? Aber das dann so hinterher nonchalant zu rechtfertigen und zu sagen, naja, ist er da so. Wenn man jetzt die Gelegenheit hätte, nachdem man ein bisschen verschnaufen kann, das Ganze wieder zu reparieren, wo halt Fehler passiert sind, das halte ich dann doch für eher starken Tobak.
Ja, aber ist nicht dann das Problem, dann hat man eine, beispielsweise, wenn man jetzt mal das große Reizthema, diese Ausgangsbeschränkungen, Verordnungen nimmt, wenn man die jetzt regelmäßig abändert. Wir haben jetzt schon das Problem, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Ries diese Verordnung sucht, da findet man auch nicht den ganzen Text, sondern man muss sich dann die nachträglichen Änderungen anschauen, weil die es eben nicht so veröffentlicht haben, dass du richtig eine hast, in der alles drinsteht. Ist nicht einmal dann auch das Problem, dass du sagst, dass du später nachbesserst. Jetzt haben sich alle an den gegenwärtigen Wortlaut gewöhnt, dann hätte man wieder einen anderen und würden da vielleicht wieder alle herumdoktern. Dass man nicht sagt, okay, leben wir mal mit dieser schlecht formulierten Verordnung zum Beispiel, als wir ändern was und dann, wie man so schön sagt, verschlimmbessern wir es auch noch?
Naja, wenn man es denn jetzt ändert, dann sollte man es halt schon verbessern und nicht verschlimmbessern. Aber das kann ja kein Argument sein, zu sagen, jetzt haben wir uns an etwas gewöhnt, das nicht ganz astrein ist, lassen wir es lieber so, bevor wir irgendwas ändern. Ich meine, ansonsten hat man ja auch keine Skrupel gehabt. Ne? Wenn man sich diese ganzen Verordnungen anschaut, da ist ja teilweise am selben Tag noch einmal die Verordnung novelliert worden, weil man mit dem Koalitionspartner nicht zur Rande gekommen ist. Ich erinnere an diese, die Lokale dürfen bis 15 Uhr aufmachen, Geschichte, die dann einen Tag gegolten hat, dann hat man es wieder gekübelt, dann hat der Anschober ja dieses Homeoffice-Gebot verordnet, das nicht einmal, glaube ich, in Kraft getreten ist, richtig? Also, wenn man es aus politischen Gründen schafft, das innerhalb eines Tages zu ändern, dann kann man es wohl auch aus rechtlichen Gründen schaffen, solche Dinge zu reparieren, ohne dass die Welt untergeht.
Wenn ich es richtig gelesen habe, haben wir auch, dass wir überhaupt rausgehen dürfen, ohne zweckgebunden irgendwas zu tun. Das haben wir, glaube ich, den Grünen zu verdanken, weil ursprünglich war es sogar, also wenn sich die Türkisen bzw. Schwarzen durchgesetzt hätten, hätte man zum Beispiel wirklich nur rausgehen dürfen für Grundbedürfnisse, um sein eigenes Leben oder das anderer zu schützen oder um bedürftige Personen zu unterstützen. Also eben diese Ziffer 5, die haben wir, glaube ich, den Grünen zu verdanken. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja dann in Tirol gekommen, zwischenzeitlich. In Tirol gilt ja jetzt mittlerweile auch die bundesweite Ausgangsbeschränkung, aber die hatten ja eine schärfere zwischendurch. Und das dürfte wohl das gewesen sein, was die ÖVP ursprünglich wollte, was auch, wie soll ich sagen, die Theorie nahelegt, dass die Bundes-ÖVP, der Tiroler ÖVP, diesen Entwurf geschickt hat, um ihr die Möglichkeit zu geben, gesichtswahrend einen Tag früher selber eine Verordnung zu erlassen, weil die Tiroler natürlich schon sehr unter Druck waren, wegen Ischgl und alles drum und dran. Dann hat sich der Platter hingestellt und gesagt, ah, wir machen jetzt eine Verordnung, Ausgangsbeschränkung, Ding und Dang, und hat, glaube ich, das umgesetzt, was ursprünglich von ÖVP-Seite geplant war. Und dann ist auf Bundesebene einen Tag später das mehr oder weniger das Gleiche gekommen mit diesen kleinen Ausnahmen eben, dass man rausgehen kann mit Leuten, mit denen man im selben Haushalt lebt, ohne dass man jetzt gewisse Zwecke damit verfolgen muss.
Ja, obwohl das die ja sogar sehr weit ausgelegt wird. Wobei interessanterweise das Gesundheitsministerium wieder davon ausgeht, dass jetzt zum Beispiel viele von diesen Wegen sich eh unter der Ziffer 3 subsumieren lassen, also unter den Grundbedürfnissen. Und dass diese, also das ist so dieses Herumdoktern, weil bei Ziffer 5 kann man auch so verstehen, bleib so lang draußen, wie du willst, mach, was du willst. Weil interessanterweise, wenn du von Tirol sprichst, die Tiroler haben ja wieder am Anfang sehr lang so explizit in ihrer schönen Frequently Asked Questions-Sektion auf ihrer Website explizit stehen gehabt, nein, Wandern ist nicht erlaubt. Und haben das ja auch zum Beispiel, oder Mountainbiken im Wald ist nicht erlaubt. Ja, da könnten die einen sagen, das ist, damit man sich dort nicht verletzt und Kapazitäten abzieht, wenn man dann im Spital liegt mit einer gebrochenen Schulter. Böse Zungen behaupten, das wäre, damit diverse Landbesitzer sich schön isolieren können auf ihrem Schießstand. Ja, oder die mögen ja die Mountainbiker sowieso nicht.
Ja. Das mit dem Mountainbiken in den Wäldern ist eine Rechtsfrage, die uns schon seit Jahren und Jahrzehnten begleitet. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt in der Corona-Krise beseitigen werden. Das ist natürlich eine der Grundproblematiken, dass eine Verordnung und ein Gesetz nie diesen Detailgrad aufweisen kann, den die Lebensrealität hat. Und du kannst halt nicht einfach... Ich meine, im angloamerikanischen Recht kennt man das teilweise, dass dann auch wirklich einfach so Beispiele aufgezählt werden. Dieses und jenes und das und so weiter. Das kommt bei uns maximal in den Erläuterungen vor. Die hat es ja halt in dem Fall auch nur eingeschränkt oder gar nicht gegeben. Aber was ist ein Grundbedürfnis? Du hast vielleicht andere Grundbedürfnisse als ich. Und gerade um einen Begriff wie Grundbedürfnis auszulegen, wird man halt Judikatur brauchen, die es in dem Bereich noch nicht wirklich gibt.
Da wären wir aber wieder beim angloamerikanischen Rechtskreis. Ja. Judikatur brauchen, Fallrecht, an dem man sich orientieren kann, Fallrecht, das verbindlich wird. Ja. Man sagt, daher kommen ja auch diese schönen Bücher. Jeder, wenn man so ein Studium beendet, kriegt man ja üblicherweise immer ein Verlegenheitsgeschenk, verrückte Gesetze. Und meistens sind das ja keine Gesetze, sondern einfach irgendwelche uralten Fälle, die aber, weil dann in den USA oder bei den Briten, weil es ja Fallrecht gibt, dass man sagt, okay, irgendeine alte Entscheidung ist im Prinzip verbindlich und die regelt irgendeine Absurdität, wie viel Grad darf man sich ein Bad einlassen oder was auch
ja,
immer.
Ja, oder die Unterwäsche am Mittwoch nicht raushängen und so weiter. Ja, da solche Dinge halt dann nie wieder vor Gericht landen und es kein Overruling gibt, geht man davon aus, dass sie gelten. Aber das ist halt, das sind immer diese schwebenden Overrulings eigentlich, weil ich meine, wenn jetzt irgendwer im Staat irgendwas gestraft wird, weil er seine Unterwäsche am Mittwoch raushängt und so vor Gericht geht, dann wird das natürlich overruled. Das ist das Gleiche, wie wir in Österreich lange hatten mit der Judikatur des obersten Gerichtshofs zur Frage der Sittenwidrigkeit, der Einklagbarkeit von Prostitutionseinkommen. Wo er gesagt hat, na, Prostitution ist an sich sittenwidrig und deshalb kann man das Entgelt nicht einklagen. Und das ist, hat man Jahre und Jahrzehnte lang gesagt, na, wenn das jemals wieder beim OGH landet, dann wird er das wahrscheinlich ändern, diese Judikatur. Und er hat das jetzt vor ein paar Jahren auch getan, aber es war halt immer, jetzt lange dann der Streit, gilt es noch oder gilt es nicht mehr.
Ich bilde mir ein, ich kann mich sogar aus meinem Repetitorium damals erinnern, ja, dass das beim Professor Reidinger, glaube ich, mal Thema war, ja, wo der hat dann immer so einen Seitenhieb gewagt, so der OGH in seiner unendlichen Weisheit. Ja, das waren immer diese kleinen Seitenhiebe, die sich in der kleinen österreichischen Juristenbubble...
Die Professoren sind beleidigt, wenn die Judikatur es wagt, von der Lehre abzuweichen.
Ja, wie sagt der Hegel immer, oder wie hat Hegel gesagt, ja, wenn die Praxis nicht zur Theorie passt, immer umso schlimmer für die Praxis oder für die Realität. Aber jetzt möchte ich da nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, wir haben da jetzt einerseits, wir haben da ganz viele Debatten, die gerade parallel stattfinden. Die eine ist mal überhaupt alles rund um Ausgangsbeschränkungen, wo halb Österreich sich, das war ja schön zum Anschauen, mich freut ja sowas, ja, dass dann ganz Österreich oder halb Österreich, zumindest gefühlt halb Österreich, damit beginnt, sich mit juristischen Themen auseinanderzusetzen und in Wortinterpretation übt. Dass man sagt, na, was heißt das jetzt? Wenn öffentliche Orte im Freien betreten werden sollen und dann noch ein Beistrich, ich habe das ja auch der Lucia, unsere Lektorin, mal mit ihr besprochen, aus sprachwissenschaftlicher Sicht, sie hat wiederum gesagt, nein, was macht denn der Beistrich da überhaupt? Also und das ist alles so undeutlich. Also das sieht man auch, wenn jemand nicht regelmäßig juristische Texte oder eben Gesetzestexte oder Verordnungstexte liest, ist das ja noch einmal was anderes. Es ist einfach eine eigene Sprache.
Sie hatte sehr viel Bauchweh dabei. Aber jedenfalls hat einfach das halbe Land gefühlt da herum interpretiert, was zwar irgendwie ganz witzig ist und man ist ganz schön, wenn man mit seinem Lieblingsfach auf einmal allen anderen Leuten reden kann. Rechtsstaatlich ist natürlich ein Wahnsinn. Ja? Also wenn man mal sieht, dass die Leute sich fragen, darf ich in der Öffentlichkeit meine Freundin küssen? Darf ich mit einem Freund von mir, wenn ich ihn zufällig treffe, darf ich ihm was übergeben? Ja? Darf ich, was ist, wenn ich ihm versehentlich die Hand gebe, weil ich es nicht gewohnt bin und so weiter und so fort?
Ja, ja, du siehst es meiner Meinung nach richtig. Das Ganze hat eine positive und eine negative Seite. Und die positive Seite ist eindeutig, dass sich natürlich mehr Leute mit solchen Fragen einmal beschäftigen. Das haben wir ja auch bei der Bundespräsidentenwahl und bei der Aufhebung und Verschiebung gesehen. Da war das ja plötzlich auch in aller Munde und die Leute haben sich zum ersten Mal in ihrem Leben ein bisschen damit beschäftigt, was der Bundespräsident eigentlich macht. Und wie das mit dem Wahlrecht und so weiter ist. Ich kann mich erinnern, ich habe damals zwei Arbeiter am Straßeneck gesehen, die darüber diskutiert haben. Und der eine hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, dass der das aufgehoben hat, das geht ja nicht. Es ist ja, haben sie ja ausgerechnet, dass das gar nicht möglich gewesen wäre. Und der andere sagt, auf das kommt es ja nicht an, es hätte halt möglich sein können. Und dann denke ich, ja, aber das ist für die gut, dass die Leute sich mit dem beschäftigen, auch einmal, wenn es jetzt ansonsten nicht wirklich Teil ihrer Lebensrealität ist. Und das Negative, du hast das auch richtig angesprochen, ist halt die Unsicherheit, die daraus hervorgeht. Wobei ich mich traue zu sagen, die beste Verordnung, die man da hätte schreiben können, hätte immer noch solche Unsicherheiten produziert, weil der Eingriff einfach so massiv ist und in die Lebenswelt praktisch aller Österreicher eingreift. Da kommen solche Sachen einfach hoch. Du kannst nicht regeln, wer jetzt wen wo küssen darf, einkaufen, wandern und so weiter und so fort. Da hätte man wahrscheinlich eine Verordnung im Ausmaß des ABGB schreiben müssen, damit das auf alle Eventualitäten eingeht. Und das geht halt auch nicht.
Das gute alte, Betonung auf alte, ABGB, ja. Aber der andere Punkt ist ja auch dabei, weil ja, einerseits nicht alles festlegen, aber andererseits... Wie soll ich sagen, wenn ich da mir dann denke, bräuchte man zum Beispiel ein VfGH-Vorprüfungsrecht, dass man sagt, gut, man legt ihm das vor, bevor es zum Gesetz wird, ja, da bindet man den stärker ein. Es gibt ja alle möglichen Methoden, um zu sagen, dass das eben auch irgendwo verfassungskonform ist.
Ja, das die Möglichkeit gibt es natürlich auch und ich will nicht behaupten, dass ich nicht liebäugle mit dieser Variante, die es ja in anderen Ländern mit Verfassungsgerichtsbarkeit durchaus gibt. Aber soweit ich das weiß, sind nicht alle Verfassungsrichter unbedingt größte Freunde der abstrakten Normenkontrolle, weil du halt einfach das Problem hast, dass du damit die ganze Norm ex ante absegnest. Sprich, ich gehe zum VfGH, sage, das kann ja nicht verfassungskonform sein und er sagt dann, nein, wir haben damit kein Problem. Und dann später taucht aber in der Rechtsanwendung etwas auf, das ein Problem verursacht, mit dem der VfGH prima facie vielleicht nicht gerechnet hat. Und das kann man nie ausschließen. Insofern ist natürlich die konkrete Normenkontrolle, die den Anlassfall hat, immer angenehmer, als wenn ich jetzt dem VfGH eine ganze Verordnung, ein ganzes Gesetz schicke und sage, schau mal, was da drinnen verfassungswidrig sein könnte. Also wenn man so ein Prüfungsrecht macht, dann muss man es sehr eng eingrenzen und auf konkrete Rechtsfragen. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein Drittel des Nationalrates sowas einbringen könnte, was bei Verordnungen ja derzeit nicht geht, dann ja, müssten sie halt konkrete Rechtsfragen stellen. Weil wir haben ja dieses Drittelprüfungsrecht bei den Gesetzen auch. Ja, wäre schon möglich, das auszudehnen, aber...
Ja, aber man könnte ja auch sagen, gut, dann macht man halt keinen Persilschein von Verpflichteten, aber zumindest so als quasi Gutachten oder Rechtsmeinung, ja, so wie, dass man die zumindest einholt, dass man sagt, okay, man...
Ja, aber da sind wir schon wieder eher im Common-Law-Bereich und
du denkst, merkst, woher meine Prägung ist, ja.
Ja, du denkst da sicher an den EuGH, der das machen kann und so weiter.
Ja.
Ja, wir haben ja solche Spassetten in Österreich auch schon informell gehabt, da hat es ja... irgendwann, ich weiß nicht, wann war das, da hat der Präsident des Verfassungsgerichtshofs damals ein Rechtsgutachten gemacht, glaube ich, für den Bundespräsidenten zu irgendeinem Thema oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber es hat solche Sachen schon gegeben, nur ist das natürlich alles nicht bindend in irgendeiner Form, sondern eher so auf informelle Abläufe abstellend. Ja, weil man die Rechtssicherheit dadurch erhöhen will, dass man halt die Normenkontrolle intensiviert, hat man halt trotzdem immer noch Kollateralschäden. Man muss halt abwägen, was einem lieber ist und was nicht. Es gibt ja in Deutschland auch diese Eilanträge von Bundestagsabgeordneten, die da dann nach Karlsruhe schleichen, um irgendwelche Dinge zu verhindern, bevor sie überhaupt richtig in Kraft treten.
Kurze Zwischenbemerkung, Karlsruhe ist das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, da sagt man oft nach Karlsruhe, für die Nicht-Use-Hörer nur ganz kurz als Einwurf.
Ja, ich habe mich immer gefragt, warum das nach Karlsruhe gekommen ist. Ich glaube, das war damals so eine Kompromisslösung, weil Karlsruhe war ja die Hauptstadt von Baden, glaube ich, und Stuttgart ist die Hauptstadt von Württemberg, und dafür, dass sie dann irgendwie, dieser Südstaat ist ja erst später entstanden, verfassungswidrig übrigens, interessante Geschichte, und da haben sie das dann, glaube ich, auch Karlsruhe gegeben, um die zu entschädigen, dass sie nicht mehr Landeshauptstadt sind. Aber,
na, und ein bisschen ist es ja auch der deutsche Föderalismus, dass man ja, überall, das haben sie ein bisschen was, jeder hat ein bisschen was Wichtiges.
Du hattest ja das Reichsgericht in Leipzig damals, glaube ich, wo jetzt das Bundesverwaltungsgericht, glaube ich, ist oder so. Oder ist es, ich weiß es nicht genau. Irgendwas haben sie dafür da hingeschoben in dieses Gebäude. Aber sie haben diesen, wie die EU ja auch, die in allen möglichen Städten ihre Agenturen sitzen hat. Das muss man in so einem großen föderalen Staat machen, dass man die Bundesbehörden etwas verteilt. Die Schweizer tun das auch, Österreich tut das überhaupt nicht.
Das führt dann auch zu solchen Sachen wie, wir haben ja gesehen, diese Doku zu Ischgl und diesen Menschen, diesen Herrn, der ganz erzürnt gesprochen hat über, ja, erzürnt gesprochen hat über Wien und dass man sowieso die ganzen Steuern nach Wien abführt, ja, also das kann man vielleicht mit einer dezentralisierteren Verwaltung, das ist dann halt die Frage, ja, wie effizient
das ist. Das sind wieder die Extrakosten, ich hab mal einen Artikel dazu geschrieben, um dieses abweichende Thema kurz abzuschließen. Das kostet halt Millionen bis Milliarden, wenn ich durch die Gegend fliege. Denk, was die Deutschen dafür zahlen, dass sie in der Bundesstadt Bonn noch immer Haupt- und Nebensitze aller Ministerien unterhalten und auch der Bundespräsident und der Bundeskanzler, alle haben dort nur einen Zweitsitz. Ja, kann man machen.
Kostet. Ja, oder in der EU, ja, das gute alte Wanderparlament, ja, und dann auf einmal der Wanderzirkus, wenn man dann herumwandert um die nach Straßburg, ja, und dann packen alle zusammen.
Aber das sind eben alles Abwägungsfragen, und so ist es auch bei der Normenkontrolle. Und ich sage nicht, dass das eine richtiger ist als das andere. Es hat halt alles seine guten und schlechten Seiten.
Ja, aber was macht man jetzt wirklich, wenn jetzt der Kanzler, der sich ja gerade höchster Beliebtheit erfreut, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe von Unique Research, waren, glaube ich, sogar 48%, dann woanders habe ich gelesen von 46%. Ja, das heißt, jemand, der gerade auf einer Erfolgswelle schwimmt, vielleicht sogar liebäugelt mit dieser magischen 50%-Quote. Ja, jetzt, ich bin ja so einer, ich bin ja ein alter Relativierer, ich gebe es ja zu. Ich beschwichtige immer und denke mir, ja, das wird natürlich dann hochgespielt, aber es ist ja dann in der Verfassungsrealität und in der rechtlichen Realität anders. Aber gleichzeitig, natürlich ist es eine gewisse Botschaft, wenn der Kanzler, der noch dazu sehr hohe Zustimmungsraten hat, dann einen flapsigen Umgang mit der Verfassung pflegt. Ja, und eben, aber andererseits stimmt es ja auch. Ja, bis sich mal der VfGH damit beschäftigt, ist das hoffentlich das Schlimmste vorbei. Ja, denn jeder, der jetzt eine Strafe kriegt, vielleicht hält keine einzige von den Strafen, weil der VfGH einfach sagt, na gut, die ganze Verordnung greift, also entspricht nicht dem Bestimmtheitsgebot. Dann muss man jetzt jedem sagen, du, egal welche Strafe du kriegst, such deinen findigen Anwalt, vielleicht noch eine mediale Unterstützung, damit der das für dich macht, weil er damit auch in die Medien kommt, vielleicht macht er dir dafür einen guten Preis und bekämpft diese Strafe.
Ja, mit dem wird man leben müssen, wenn man einen Rechtsstaat haben will, dass die Leute sich Anwälte nehmen und die Anwälte damit halt auch Werbung machen. Ja, ist so. Ich glaube jetzt, der Bundeskanzler hat einen Fehler gemacht, indem er das so gesagt hat. Das ist es halt ausgesprochen. Er hat es ja offensichtlich selber auch gemerkt, dass es nicht die schlauste Idee war, weil sonst hätte er die Frau Edtstadler nicht hinterhergeschickt, die da den Anschober angestiegen ist wegen der Geschichte, weil das ist ja ein eindeutiges Ablenkungsmanöver. Wenn man so sagt, ja, wenn die Grünen der Meinung sind, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, dann soll sie es bitte sofort verbessern. Ja, also vorher so, na, und wenn wir was falsch gemacht haben, dann ist eh wurscht, weil das Dritte außer Kraft. Und dann so hinterher so, ja, und wenn was falsch ist, dann sind ja die Grünen schuld. Ja, man merkt halt, dass die ÖVP schon begriffen hat, dass das nicht die schlauste Idee war. Aber es wird ihr jetzt nicht das Knack brechen. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt Neuwahlen gibt, weil da muss er sich erst einmal einen guten Grund einfallen lassen, weil die Grünen tun ja eh alles, was er will. um es ein bisschen überspitzt zu sagen. Ich sehe jetzt mal keine inhaltlichen Friktionen in der Koalition, die das rechtfertigen würden, sagen wir es diplomatischer. Und wenn er dann die Koalition aus dem Nichts platzen lässt, dann ist halt die Frage, ob die Umfragewerte so gut bleiben. Und wenn wir Neuwahlen hätten, ja, dann ist er besser beraten, die absolute zu machen, weil ich weiß nicht, ob er dann auch noch jemanden findet, der mit ihm koalieren will, weil er hat ja jetzt mittlerweile schon fast alle verbraucht. Aber so viel zur politischen Seite.
Darüber können wir jetzt auch schon noch ewig reden, aber das machen wir dann in einer anderen, das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Ja, das ist ja eigentlich eine zweite Sonderfolge mit Gast, aber wer weiß, wie viel es da noch an neuen Themen geben sollte. Jetzt muss ich aber nochmal den nächsten größeren Themenblock wieder zurück zur Verfassung ansprechen. Implizit haben wir ihn eh schon drin. Wie krisentauglich ist unsere Verfassung eigentlich? Ja, weil sie ist ja eigentlich entstanden in einer Zeit, wo, eben wenn ich da jetzt da auch denke an diese Phase da nach dem Ersten Weltkrieg, wenn ich da auch jetzt lese Werke wie das von Carl Schmitt, das ist, also wenn man sich mal die Debattenkultur der 1920er anschaut, da war ja Krise das, was, glaube ich, mal jeder Verfassungsjurist im Hinterkopf hatte, die Krisentauglichkeit, die Sorge davor, dass irgendwer den Laden übernimmt. Und theoretisch ja auch, was passiert bei einer Pandemie, eben Stichwort spanische Grippe. Das heißt, man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass jeder Verfassungsjurist, der bei der Bundesverfassung Ausarbeitung hat, und eben damit auch unser geliebter Hans Kelsen, zumindest das irgendwie im Hinterkopf hatte, dass das krisensicher ist. Hat sie sich jetzt in der Praxis bewährt oder bewährt sie sich gerade?
Meiner Meinung nach ist die österreichische Bundesverfassung sehr krisensicher und man haut immer auf die 29er Novelle hin, an der Kelsen ja nicht mehr beteiligt war, aber retrospektiv glaube ich, dass die 29er Novelle, so wie sie in der Zweiten Republik gelebt wird, nämlich die Ausweitung der Rechte des Bundespräsidenten, die Verfassung allalong sicherer gemacht hat. Dieser reine Parlamentarismus, der erlaubt einer absoluten Mehrheit schon sehr viel und wenn nicht fast alles. Der Bundespräsident ist da schon, sage ich mal, eine Art FI-Schalter im Stromkreis der Republik. Und dieser Semipräsidentialismus, den wir haben, ist schon eine gute Art von Checks and Balances. In den allermeisten Fällen hält sich der Bundespräsident raus. Die Tagespolitik, da sagt er wenig. Und wenn die Dinge zu eskalieren drohen, dann mischt er sich ein. Und gleichzeitig hast du aber auch eine Parlamentsmehrheit, die dem Bundespräsidenten Einhalt gebieten kann und sodass der sich nicht verselbstständigt. Also man hat schon diese zwei Waagschalen auf der exekutiven und legislativen Seite, die das Werkzeug recht gut am Laufen halten. Aber im Endeffekt ist die Verfassung so gut wie die Menschen, die sie leben. Und kaum eine Verfassung sagt das so sehr wie die österreichische, weil sie ist ja in der Ersten Republik fundamental gescheitert, um in der Zweiten Republik wunderbar zu funktionieren. Und das hat weniger mit dem Wortlaut der Verfassung zu tun, als mit den handelnden Personen. Weil ich kann jede Verfassung instrumentalisieren, ausschalten und in eine Autokratie ummünzen. Das kommt einfach nur darauf an, wie viele Mehrheiten ich habe und mit welchen Leuten ich da zu tun habe.
Ich glaube, der Bertrand de Jouvenel hat gesagt, grundsätzlich, dass Verfassungen sowas sind wie ein Keuschheitsgürtel, wo aber die Trägerin vom Keuschheitsgürtel selbst den Schlüssel jederzeit bei sich trägt. Ja. Das ist natürlich ein altertümliches Zitat, aber da so eben.
In Deutschland haben sie ihn weggeworfen mit der Ewigkeitsklausel.
Ja, stimmt. Also da sind wir wollen diesen Schlüssel ja noch nicht ganz aufgeben. Aber da wären wir ja aber auch, wenn ich jetzt denke, Stichwort Verfassung, das ist ja so ein großes Wort. Du bist ja auch jemand, der gern mal rausgrabt Dinge, wo man sagen kann, ja, wir haben in unserer Verfassung auch dieses und jenes. Weil üblicherweise denkt man ja ans BVG mit einem Bindestrich dazwischen, B-VG. Und gleichzeitig kann man ja schnell mal gegen die Verfassung verstoßen, ohne dass das jetzt so schlimm wäre, weil eben das berühmte Beispiel, diese Taxi, also das Taxiverordnung oder Taxigesetz, also auf jeden Fall war da auf einmal so, sind da Detailfragen, wir kennen ja diese Verfassungstradition, dass man sagt, na gut, dann machen wir halt einfach, solange da noch die zwei großen Blöcke Schwarz-Rot die verfassungsgebende Mehrheit hatten, haben sie einfach gesagt, na, damit der VfGH in Ruhe lässt, machen wir einfach ein Verfassungsgesetz draus. Und dann haben wir so Konstruktionen wie verfassungswidriges Verfassungsgesetz, dass das vielleicht noch irgendwie auch geht über den Hebel. Aber man muss da, das möchte ich schon nochmal betonen, man muss da schon sich bewusst sein, dass unsere Verfassung jetzt nicht so irgendein Konvolut ist, ein übersichtliches und da kann man jetzt rum und das ist alles, sondern das sind teilweise ja sehr, sehr viele Gesetze und nicht jeder Verfassungsverstoß ist gleich böse.
Das ist natürlich eine Frage, die sich der Naturrechtler stellt, was böse ist und was gut ist. Der Positivist ist damit zufrieden, wenn etwas rechtskonform oder rechtswidrig ist.
Ja aber dann haben wir das Problem, dass alles rechtskonform sein kann. Da sind wir wieder bei der guten alten Debatte. Wenn du dir nur diese Frage stellst, dann kommen wir schnell in das, na gut, alles kann recht sein.
Natürlich kann alles recht sein.
Alles, was recht ist, nein.
Ja, na, natürlich. Es ist, also, da, nur wenn man davon ausgeht, dass Recht und moralisch zu sein hat und nicht weiß, dass...
Minimalmoral braucht man schon.
Gut und böse etwas völlig anderes ist als richtig und falsch, dann kommt man natürlich auf die Idee, dass das Recht moralisch sein muss. Dass das österreichische Recht auf einer guten Moral fußt, mit der ich auch als Mensch übereinstimmen kann. Aber auch wenn ich das Recht nicht moralisch finde, ist es trotzdem noch Recht.
Ich könnte jetzt Godwin's Law zuschlagen lassen, was in der Geschichte schon alles Recht war und nicht hätte Recht sein sollen.
Aber das ist halt, das hat halt mit unserem grundsätzlichen Problem zu tun, dass die Leute halt glauben, nur weil etwas Recht ist, muss ich es befolgen. Und nur weil etwas Recht ist, muss es gut sein. Das ist halt nicht so.
Ich habe als Mensch
jederzeit die Möglichkeit, Recht zu brechen, wenn ich damit moralisch nicht einverstanden bin. Ich muss halt mit den Konsequenzen leben.
Das Problem ist halt immer noch, dass die Exekutivorgane das Recht meistens durchsetzen werden und sich nicht, weil sie es als ungerecht empfinden, dann sagen wir, na, dann setzen wir es halt nicht durch. Das ist ja eine Debatte, die wir jetzt zum Glück in abgemilderter Form ja auch haben. Es wird keinen Polizisten geben, der sagt, na, ich kann niemanden bestrafen, nur weil der jetzt kurz zu nah war, weil das steht ja in der Verordnung drin.
Da sind wir aber genau bei dem Punkt. Auch Exekutivorgane halten sich dann ans Recht letztlich, wenn sie sich vor sich selber verantworten können. Natürlich muss ein Exekutivorgan auch mit den Konsequenzen leben, wenn es das Recht nicht befolgt. Aber wenn die Rechtsordnung einigermaßen moralisch ist und ich mich daran halten kann, dann werde ich das halt auch tun. Das ist mein Grund, warum ich das positive Recht befolge. Aber ich würde nie behaupten, dass das Recht nicht positiv ist, nur weil ich es nicht mag. Aber das tun halt Naturrechtler gerne. Aber um von dieser Debatte wieder wegzukommen, du hast was Interessantes angesprochen, nämlich die Exekutive setzt es um und die kann halt nicht sagen, ja, ich strafe ihn nicht und Ding und Dang. Da haben wir jetzt im konkreten Fall bei dem Corona-Maßnahmengesetz ein Problem gehabt, nämlich, dass die Anzeigepflicht drinnen war und man erst kürzlich die Möglichkeit geschaffen hat, Organstrafverfügungen zu erlassen.
Hast du die Höhe im Kopf? Wie viel?
Es ist, glaube ich, ein Erlass des Ministeriums dann kommen, wo einzelne Tatbestände drinnen waren und da, also schwankt zwischen 25 und 50 Euro. Mhm. Organmandate dürfen, glaube ich, grundsätzlich bis zu einer Höhe von 90 Euro oder was abgesprochen werden und darüber muss eine Anzeige kommen.
Das war nämlich recht lustig, weil da gab es dann teilweise Schlagzeilen oder verkürzte Zeitungsnachrichten, wo gestanden ist, die Polizei hat jemanden mit 700 Euro bestraft. Also diese schöne Verkürzung, die Polizei hat bestraft. Und da ist man dann sogar drauf gekommen, teilweise, dass das nie passiert ist. Ich verweise nur auf den Fall aus Oberösterreich, da hat mich ein netter Herr aus der oberösterreichischen Landespolizeidirektion angerufen. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch, weil er mir gesagt hat, sie haben wirklich versucht, diesen Fall von 4 Stahlarbeitern zu finden, die gemeinsam im Auto gefahren sind, Föst-Mitarbeiter, und alle 4 jeweils 700 Euro von der Polizei bekommen hätten. Die haben den ewig nachtelefoniert, haben versucht, das rauszuholen, haben sogar bei der Föst-Betriebsrat oder irgend und alles wirklich versucht. Und dann am Ende des Tages haben sie irgendeinen Busfahrer gefunden, der dann gesagt hat, er hat das Gerücht gehört, nach ganz viel herumtelefonieren, und im Endeffekt war daran nichts dran. Dass man als kurzen Einschub auch sieht, jetzt die Polizei selbst bestraft uns. Ja.
Die Leute sind natürlich auch Geschichteldrucker. Ne? Jeder derzeit irgendwas. Und wenn ich natürlich nur dem Gestraften zuhöre, was der mir alles derzeit, dann ist es halt die halbe Wahrheit und machen wir nicht einmal diese. Und das Problem, dass aus dieser Anzeigepflicht, die ursprünglich da war, resultiert, ist auch, dass die Polizei nicht abmahnen durfte. Wenn eine Anzeigepflicht besteht und die Polizei darf nur abmahnen, wo sie auch Organstrafverfügungen lassen kann. Und in dem Fall hätte die Polizei, und sie hat es sicher getan, aber es war eigentlich rechtswidrig. Und jeder dieser Polizisten hat ein dienstrechtliches Problem, wenn er jemanden abmahnt, weil wir hatten eigentlich eine Anzeigepflicht. Das heißt, das sind Leute, die sind vielleicht nur 50 Zentimeter auseinander und die Polizei geht vorbei und sagt, na bitte gehen Sie ein bisschen weiter auseinander. Wenn der Polizist der Überzeugung ist, dass das nur 50 Zentimeter waren, muss er sie bei der BH anzeigen oder beim Magistrat. Oder bei der Landespolizeidirektion, je nachdem, wo das jetzt hin resortiert, ich kann es nicht genau sagen. Aber, Magistrat was. Aber das ist ein Grundproblem. Und dann putzt sich natürlich wieder die Politik gerne an der Polizei ab und sagt, das wird halt zu streng ausgelegt, bla bla bla. Wenn ich ein Gesetz mache mit einem Strafrahmen bis zu 3.600 Euro und den Polizisten vorschreibe, sie müssen in jedem Fall anzeigen, dürfen nicht abmahnen. Und dann ein paar Wochen später repariere ich das erst. Und dann kommen alle Leute und sagen, die böse Polizei, die legt das so streng aus. Ist halt so. Weil der Polizist nimmt ein Selbstrisiko auf sich, wenn er die abmahnt. Aber das hat auch niemand wirklich angesprochen.
Zurück zu die andere Frage noch. Ja. Wenn wir schon jetzt bei Organen wieder sind und ihrer Rolle, was ist jetzt muss ich nämlich ganz kurz, weil wir haben in der Zwischenzeit, und man merkt auch, ich habe zwar ursprünglich gesagt, wir machen das vor ein paar Tagen, also haben es dann nicht die Zeit gefunden, sondern kommen erst jetzt dazu. Aber das Schöne daran ist, dass wir ein bisschen eingehen können auf diese wunderbare Debatte, also für mich war sie ja wunderbar, eben, was wir eh schon genannt haben, zwischen Herrn Kohl und Herrn Noll. Ja? Weil da ging es ja auch ein bisschen um die Rolle vom Bundespräsidenten. Ja? Weil da merkt man auch, wie, und das haben ja beide ein bisschen auch den Präsidenten ein bisschen instrumentalisiert. Oder ich habe zumindest das Gefühl, dass er instrumentalisiert wurde, vor allem vom Herrn Kohl, wenn man sagt, na und der hat das ja auch unterschrieben. Ja? Also, ja, dann Kohl, ist ja alles in Ordnung.
Der Herr Kohl hat auch im Bundespräsidentenwahlkampf 2016, wo er ja selber im ersten Wahlgang angetreten ist, eine eher extensive und von anderen Verfassungsrechtlern nicht vertretene Auslegung der Beurkundungspflicht des Bundespräsidenten vertreten. Sprich, der Herr Kohl hat zum Beispiel auch gesagt, er würde ein Gesetz, mit das die Sterbehilfe legalisiert, nicht unterschreiben, weil es für ihn immanent verfassungswidrig ist.
Das hat er gesagt?
Ja, das hat er gesagt. Also der Herr Kohl steht ein bisschen alleine auf weiter Flur.
Anderer Ansicht Kohl.
Ja, andere Ansicht Kohl, und man sieht auch hier wieder die etwas naturrechtliche Prägung des Herrn Kohl, weil er ja auch gesagt hat, der Bundespräsident sei der Hüter der Verfassung und damit natürlich er auf den alten Streit aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts verwiesen hat zwischen Kelsen und Schmidt, wer soll der Hüter der Verfassung sein? Und Schmidt damals in Bezug auf die deutsche Reichsverfassung gemeint hat, na, das ist natürlich der Reichspräsident. Und Kelsen gesagt hat, na, das soll das Reichsgericht sein, wobei die Deutschen damals noch nicht so eine Normenkontrolle hatten wie in Österreich. Meiner Meinung nach ist der Hüter der Verfassung der Verfassungsgerichtshof. Und wenn man es philosophisch sehen will, sind alle Staatsorgane zum Hüten der Verfassung beauftragt, weil die Verfassung davon ausgeht, dass die Organe, die sie vollziehen, verfassungskonform handeln. Ich meine, wenn eine Verfassung von der Grundannahme ausgehen würde, dass jeder versucht, sie zu brechen, dann kann man sie eigentlich gleich bleiben lassen.
Aber da wären wir wieder bei dem Punkt, was wir ganz eingangs gesagt haben, was das für eine Symbolkraft hat, wenn jetzt der Kanzler, noch dazu ein sehr beliebter Kanzler, da einen flapsigen Umgang vereinzelt zumindest einen Tag legt.
Das ist ein verbaler Ausrutscher, ohne, ich unterstelle ihm jetzt keine Absicht dahinter, aber es zeigt natürlich, dass da was eingerissen ist, dass in Österreich die Politik durchaus der Meinung ist, dass man es einmal ein bisschen lockerer sehen kann. Und wir kennen das ja aus der Vergangenheit. Ich habe es in einem Kommentar kürzlich erwähnt, es hat diesen Fall gegeben, als der Semmering-Basistunnel gebaut worden ist. Da war ja Niederösterreich immer dagegen und die Steiermark war immer dafür und der Bröll wollte auf keinen Fall die Streckenführung, die geplant war. Und dann hat er einfach so lang rechtswidrige Bescheide erlassen, zweimal ein verfassungswidriges Landesgesetz erlassen, einfach um das zu verhindern. Es ist immer wieder zum Höchstgericht gegangen, immer wieder gescheitert, aber er hat halt immer wieder einen Beistrich geändert, das neu erlassen und dann zack, geht nicht. Und das ist natürlich Obstruktion des Rechtsstaates. Dasselbe hat der Haider mit den Ortstafeln gemacht.
Wollte ich gerade sagen, ja. Diese berühmten Bilder, damit bin ich noch aufgewachsen. Da habe ich das erste Mal, glaube ich, das Wort Verfassung in dem Sinne gehört, als Teenager, dass das irgendwie einen Grund hat. Dieser Kampf hat... Und wer war auf der Verfassungsrechtsseite da im Haider verschoben? Ich erinnere an diese Fotos, wo er das rausgräbt und ein paar Meter weiter. Und war das nicht da?
Wer war da? Der Haider und der Dörfler. Weil der Dörfler ist ja dann freigesprochen worden, oder nicht freigesprochen, ist überhaupt nicht angeklagt worden, weil der Amtsmissbrauch ja die Wissentlichkeit voraussetzt und man ihm dann zugestanden hat, dass er nicht wusste, was er tut. Und deshalb ist er ja dann der Anklage entkommen.
Aber auf der anderen Seite war, glaube ich, der Adamowitsch, oder?
Wenn ich mich der Adamowitsch, ja, der Adamowitsch war der Präsident des Verfassungsgerichtshofs zu dem Zeitpunkt, als die entsprechenden Erkenntnisse ergangen sind.
Und ich glaube, man hat das stilisiert als Kampf zwischen zwei Verfassungsjuristen quasi. Ja.
Naja, der Haider hat ja dann gesagt, man muss sich fragen, ob jemand, der Adamowitsch heißt, überhaupt eine aufrechte Aufenthaltsbewilligung hat. Was natürlich ist typisch für einen Haider und absolut unter aller Sau war. Vor allem, man kann sich natürlich schon fragen, wer für dieses Land mehr geleistet hat. Die Adamowitsch, dessen Vater schon Verfassungsgerichtshofspräsident war, oder die Familie Haider, wo der Sohn Landeshauptmann ist, der jetzt wahrscheinlich im Häfen sitzen würde, wenn er noch am Leben wäre, und der Vater bei der SS war. Aber das sind natürlich Wertungsfragen, auf die ich mich nicht einlassen würde.
Der Konjunktiv, der Postfaktum Konjunktiv. Ja. Gut, aber das heißt, wir können dem Präsidenten, der ja doch, also du bist eher auf der Seite von der Präsident, der österreichische Präsident hat mehr eine Notarfunktion. Und das ist jetzt kein Gütesiegel, wenn er da was unterschreibt, oder?
Die Verfassungspraxis geht davon aus, dass er ein eingeschränktes materielles Prüfungsrecht hat, das nicht so weit geht wie das beim deutschen Bundespräsidenten. Wobei, glaube ich, der Wortlaut im Grundgesetz und im BVG ziemlich ähnlich ist, aber die Interpretation hat eine andere. Ja, ich gehe davon aus, dass er zum Beispiel bei dieser Telekom-Geschichte die Unterschrift hätte verweigern können, dann wäre halt das ganze Paket gefallen. Das grundsätzliche Problem ist ja auch, dass man davon ausgehen muss, dass der Bundespräsident hier keine Entscheidungsvollmacht hat, sondern wenn er der Meinung ist, dass es verfassungskonform ist, dann muss er unterschreiben, und ansonsten, wenn es nicht verfassungskonform zustande gekommen ist, dann darf er nicht unterschreiben. Und so wie ich das bei der Hofburg damals erfragt habe, über diese rückwirkenden Strafbestimmungen, diese Telekom-Bestimmung, wussten die, dass das verfassungswidrig ist. Sie wussten, dass es immanent verfassungswidrig ist. Und Heinz Fischer hat aus einem ähnlich gelagerten Grund einmal die Unterschrift verweigert. Und obwohl der Bundespräsident wusste, dass es materiell verfassungswidrig ist, hat er unterschrieben. Und das ist halt ein Problem, weil eigentlich, wenn er es weiß, dann darf er es nicht. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ich nehme nicht an, dass der Nationalrat jetzt dem Bundespräsidenten, der Bundesversammlung die Anklage des Bundespräsidenten empfehlen wird.
Ganz kurz nur für die Hörer, die da nicht beflissen sind, von welchem Gesetz und welchem Jahr und welchem Präsidenten reden wir?
Du meinst jetzt die
Telekommunikation und rückwirkende
Strafe. Also das war jetzt kürzlich im ersten oder zweiten Covid-19-Gesetzespaket, wo eben eine Strafbestimmung drinnen war, die rückwirkend war, aber praktisch nicht hätte angewendet werden können, also ohne praktische Wirkung. Aber Bundespräsident Heinz Fischer hat schon damals gesagt, rückwirkende Strafbestimmungen sind so immanent verfassungswidrig, dass das verfassungsmäßige Zustandekommen des Gesetzes außer Frage steht, und er hat damals nicht unterschrieben. Und in diesem Fall war es halt wieder so, und der Bundespräsident hat gesagt dann, ja, oder beziehungsweise die Präsidentschaftskanzlei hat mir gegenüber gesagt, ja, wenn wir das nicht unterschrieben hätten, dann wären diese ganzen wichtigen Maßnahmen alle nicht kommen und Ding und Dang, aber sie haben es gewusst. Also, schwierig. Ja. Und da hat natürlich Heinz Fischer ein Präjudiz geschaffen, ohne Nöten, das jetzt seinem Nachfolger auf den Kopf gefallen ist, könnte man auch sagen, ja. War eine schwierige Situation, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte an der Stelle von Van der Bellen. Er hat es unterschrieben und es wird sich niemand darüber aufregen. Weil man hat diesen Fehler dann übrigens auch im nächsten oder übernächsten Paket dann saniert. Also diese Verfassungswidrigkeit wurde dann aufgehoben.
Ja, aber das ist eben so ein ganz zentrales Prinzip. Ne? Keine Strafbestimmung, keine nachträgliche. Da sind wir ja bei alten Debatten noch, nur kurz angedeutet, aber wenn wir schon so auf Karl Schmidt gemacht haben, das war ja sein Hauptargument, mit dem er versucht hat, auszuhebeln, die Strafmöglichkeiten von Beteiligten am Zweiten Weltkrieg. Also, dass man gesagt hat, diese ganzen Straftatbestände, dass Krieg zum Beispiel als individualstrafrechtliches, dass es das gar nicht gegeben hat vor dem Zweiten Weltkrieg und da niemand wegen Verbrechen gegen den Krieg oder eben gegen den Frieden, wegen Aggressionskrieg angeklagt werden kann, weil im Kellogg-Briand-Pakt von 1928 war keine individualstrafrechtliche Norm und da gibt es auch keine Grundlage und deswegen kann in Nürnberg deswegen auch niemand verurteilt werden. Ja, also das sieht man auch. Das ist eine ganz andere Frage, aber es zeigt halt,
wie breit und wichtig das ist. Weil das ist die Frage, wie man es lieber hat, oder? Macht man es lieber wie die einen Naturrechter, die sagen, ja, na, das ist strafbar, weil es verstößt gegen einen Gummiparagrafen, zum Beispiel das gesunde Volksempfinden? Oder man macht es wie die anderen Naturrechtler und sagt, na, wir machen rückwirkendes Strafrecht, weil das ist so dermaßen unmoralisch, dass es strafbar sein muss, aller Richtung Radbruchsche Formel.
Ja? Also, ja, das Interessante ist, man kann es halt da in dem Zusammenhang insofern auflösen, dass einfach zum Zeitpunkt, also in den 1940er Jahren war dieses keine Strafe und ohne Gesetz und keine rückwirkende Strafe, hatte noch nicht die Bedeutung, die es heute hat. wenn man sich da auch anschaut, den Menschenrechtsdiskurs zu der Zeit, selbst noch in der Europäischen Menschenrechtskonvention war extra ein Passus drin, dass damit aber niemand straffrei gehen soll, der etwas während dem Zweiten Weltkrieg Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Das heißt, das ist etwas, was dann später sich so verfestigt hat, wie es heute ist, zu dem Zeitpunkt in den 1940er Jahren noch nicht diese Bedeutung hatte, wie es heute der Fall ist. Das nur als, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, aber ich merke...
Wir machen viele Ausflüge, Ralf, ich weiß nicht, ob uns noch irgendwo erfolgen kann, aber ich hoffe schon. Ja, sollen wir noch kurz das Problem der zeitgerechten Normenkontrolle nochmal eingehen, weil der Herr Dr. Klenk hat ja eingewendet, dass mit einem der Covid-Gesetze ja auch die Fristen beim Verfassungsgericht so verlängert wurden.
Dafür muss er sich dann auch die Folge anhören, ja. Und auch unsere Ausflüge davor halt auch, darf er nicht skippen, ja.
Ja. Du kannst ja die Minute notieren und ihm dann schicken. Erstens einmal ist es legistisch nicht sehr schön gemacht, weil man hat es eigentlich für Behörden geschrieben und dann unten irgendwo so, ja, und das gilt sinngemäß auch für den Verfassungsgerichtshof. Das ist ja eigentlich schon fast eine legistische Demütigung, wenn ich irgendwas für gemeine Behörden mache und dann sagt der VfGH, soll sich auch danach richten. Aber so viel nur zum Ästhetizismus, wie Andreas Kohl sagen würde. Ich glaube, es steht da relativ eindeutig drinnen, dass die Behörde und in dem Fall halt in sinngemäßer Anwendung der Verfassungsgerichtshof von dieser Fristeinschränkung abgehen kann. Und natürlich steht es ja dem Verfassungsgerichtshof frei, diese Sachen in Amtswirklichkeit zu prüfen. Aber wenn er der Meinung ist, dass der einfache Gesetzgeber ihn da verfassungswidrig in der Wahrnehmung seiner Kompetenzen beschränkt hat, und das kann man durchaus schon annehmen, dann kann er das natürlich auch kippen.
Okay, nochmal darauf zurückgebracht für diejenigen, die nicht ganz die Debatte mitgekriegt haben. Also eben, da war der Einwand von Herrn Florian Klenk, dass der
VfGH das erst im Herbst wird prüfen können, weil ja mit einem der Begleitgesetze jetzt zur Corona-Krise die Fristen vom Verfassungsgerichtshof verlängert oder unterbrochen wurden. So wie bei Verwaltungsbehörden ja auch, damit die jetzt halt nicht alle tagen und sich treffen müssen und es ist ja quasi alles eingefroren, aufgehoben, aufgeschoben momentan. Und da hat man eben diese Verfahren auch einbezogen und da war eben sein Kritikpunkt, dass der einfache Gesetzgeber sich da quasi selber schützt oder die Maßnahme, die er ergreift, vor dem Verfassungsgerichtshof schützt, indem er die dortigen Fristen verlängert. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil wenn er das wirklich machen würde und dann unter VfGH dem auch zustimmt, dass das rechtskonform ist, dann wäre es schon kritisch. Weil man stelle sich vor, der einfache Gesetzgeber macht einfach mal Verfassungswidrigkeiten in irgendeiner Krise und macht dann noch ein Gesetz und sagt, ja, und der VfGH, den wollen wir jetzt nicht gesundheitlich oder sonst irgendwie ins Risiko schieben, der soll jetzt einmal eine Zeit lang nicht tagen. Das Gesetz hat extra eben diese Ausnahme, dass das Gericht das selber davon abgehen kann. Und auch wenn es diese Ausnahme nicht hätte, könnte der VfGH, wenn ein Antrag bei ihm landet, jederzeit dieses Gesetz prüfen und sagen, hört einmal, das geht nicht.
Also priorisieren und sagen, etwas früher und was anderes später. Ne?
Natürlich. Und jetzt soll ich mal sagen, der VfGH, um es etwas nonchalant auszudrücken, lässt sich auch nicht vor die Tür scheißen. Also das... Ich erinnere mich an diese, weil du gesagt hast, verfassungswidriges Verfassungsrecht. Wir hatten ja diesen einen Anlassfall vor Jahren in Salzburg, wo es, glaube ich, in irgendeiner Vergabegeschichte gegangen ist und dann ein Bundesverfassungsgesetz gemacht wurde, wo drin gestanden ist, ja, und im Übrigen das, was die Salzburger da machen werden, oder das ist nicht verfassungswidrig. Und der VfGH dann gesagt hat, so geht's nicht, weil der Bundesverfassungsgesetzgeber kann nicht einfach anfangen, Dinge pro futuro für verfassungskonform zu erklären und sie damit der Prüfung des Verfassungsgerichtshofes zu entziehen. Und wenn jetzt da jemand kommen würde und dem VfGH, die jede Möglichkeit nimmt, überhaupt zu tagen oder Beschlüsse zu fassen, dann das wäre schon eher so 1933. Also wird so nicht stattfinden. Und ich sehe das Problem, das er mit der Bestimmung hat, aber ich teile die Konsequenz nicht, weil ich nicht glaube, dass das hier geschlagen wird.
Also Moser sagt, anderer Ansicht Klenk, aber du widersprichst.
Ich widerspreche im Detail.
Im Detail, ja. Gut, wieder sehr wunderbar versöhnlich. Ja, es geht ja auch so. Und man kennt das ja auch umgekehrt ja auch. Ne? Da zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich hatte ja vor ein paar Wochen, als die Welt noch halbwegs in Ordnung war, habe ich ja diese Diskussion moderieren dürfen zum Thema Sterbehilfe. Da hat der Anwalt, der Herr Proksch, der eben einen Individualantrag eingebracht hat gegen unser Sterbehilfeverbot, moniert, dass der VfGH das schon ein paar Mal vor sich hergeschoben hat. Also es geht ja in die andere Richtung auch, dass man nicht sagt, okay, was kommt zu früh oder wird zu spät kommen, weil er nicht anders kann, sondern dass man vielleicht doch gern mal was absichtlich nach hinten schiebt.
Ja. Ja, man hat hin und wieder den Eindruck, aber das kann natürlich auch eine persönliche Wahrnehmung sein, dass der VfGH formale Zulassungskriterien strenger auslegt, wenn er sich inhaltlich mit einem Thema nicht unbedingt jetzt befassen möchte. Aber ob dem so ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Man darf ja schon gespannt sein, wann wieder überhaupt wieder über andere Themen gesprochen wird, als alles, was irgendwie, eben als unter Anführungsstrichen irgendwas mit Coronavirus. Ja,
das ist ja. Oh, das wird sicher wieder kommen. Ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf, weil diese monothematischen Zeiten sind schon ein bisschen anstrengend, auch für Journalisten.
Ja, und ich muss zugeben, ich warte auch schon auf das, was der VfGH zu sagen hat zum Thema Sterbehilfe, weil wir da in Österreich ein sehr strenges Verbot haben. Da wäre ich zum Beispiel sehr interessiert daran, ob wir dann vielleicht bald mal andere Debatten führen, auch zu diesem Thema führen. Und natürlich wäre es ja auch schön, wenn wir mal andere Themen wieder haben, weil das würde ja auch darauf hindeuten, dass wir das Ärgste, vielleicht zumindest das gesundheitlich Ärgste durchgestanden haben. Aber ich befürchte, dass es uns noch sehr lange beschäftigen wird, abgesehen von den breiten Verfassungsfragen, natürlich auch die Wiederaufarbeitung, wer bekommt das Geld, die ganze Frage mit der Amtshaftung in Tirol, dann die Frage, ob da vielleicht noch andere Staaten irgendwann auch sagen, Moment einmal, ja, was war da los? Also ich befürchte, dass das noch sehr lange bei uns bleiben wird. Ich hoffe aber, dass es zumindest irgendwann die Zeit kommt, wo es nicht mehr nur noch dieses Thema gibt.
Ah, die kommt bestimmt. Ich hoffe, wir das Beste. Ja. Das ist natürlich momentan noch ein bisschen eine Zeit ohne Opposition und davon profitiert ja auch die Regierung. Und das ist in Krisen immer so. Und auch für den Journalisten sind Zeiten ohne Opposition nicht wahnsinnig spannend. Weil der Journalist ist meistens Opposition, wenn er es richtig macht.
Ja, das habe ich auch gesehen. Stimmt, wie war das? Ich glaube, die SPÖ hat noch einmal leider verloren. Also der Punkt, aber gut, da wird man jetzt wieder anfangen über die Politik. Aber ich habe gesehen, nur dass Neos, wann bei dieser Umfrage, die ich schon zitiert habe, glaube ich 2% verloren. Auch SPÖ steht bei 10, FPÖ bei 10%.
Ja. Ja, na, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wenn wir jetzt alle in 5 Minuten wählen müssten, dass der Kurz schon die absolute machen würde. Aber wie gesagt, das ist ein Wahlkampf, hat auch seine Dynamik und was ihn auslöst ebenfalls. Und ja, das weiß man dann am Wahltag. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt das Risiko eingeht. Und das Land hat da wirklich bei Gott andere Probleme, als jetzt innerhalb von 3 Jahren dreimal zu wählen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich.
Abgesehen davon, dass wir gar nicht wissen, wie man jetzt gerade Wahlen überhaupt organisieren könnte. Ja. Wird auch spannend bei der Wien-Wahl dann im Herbst, oder?
Die Wiener haben es jetzt mal angesetzt. Finde ich auch richtig so, weil man weiß ja dann nicht, wie es im Oktober dann aussieht, wann sich das Ganze wieder in die Richtung entwickelt, dass man nicht auf die Straße gehen kann, dann wird man vermutlich eine andere Lösung finden müssen. Ähnlich wie in der Steiermark und Vorarlberg bei den Gemeinderatswahlen, nehme ich an, weil dann wird man halt einfach die Wahl verschieben, verfassungsrechtlich. Das wird auch gehen.
Na, man darf gespannt sein, aber wir sind jetzt so ungefähr, wir sind ganz gut in der Zeit, goldene Regel, meine persönliche nie über eine Stunde, und da sind wir ganz gut in der Zeit. Dann danke ich dir, dass wir noch einmal reden durften.
Ja, gerne, Ralf.
Du weißt, wie gerne ich dir rede, auch wenn wir jetzt es doch nicht ganz geschafft haben, das Naturrecht auszuklammern.
Ja, aber das hat es vielleicht ein bisschen spannender gemacht.
Ich freue mich auch über natürlich Rückmeldungen aller Art oder auch Punkte, die es geben sollte, weil das ist ja auch ein bisschen das Schöne an diesem Format, dass man das interaktiv auch gestalten kann. Also wenn jemand noch Anmerkungen hat, Kritikpunkte,
ja, vielleicht haben wir ja irgendeinen Schaß gesagt, dann ist es gut, wenn sich
jemand meldet. Das muss man natürlich dabei auch immer bedenken. Immer cum grano salis nehmen, das ist jetzt nichts, was man komplett ausrecherchiert hat, sondern viele Dinge, die man in dem Moment on the spot aus dem Bauch heraus sagt. Und das kann jetzt natürlich sein, dass das nicht immer auf, um den Kanzler letztes Mal zu zitieren, Punkt und Beistrich passt. In diesem Sinne.
Ja, das sind die Spitzfindigkeiten.
In diesem Sinne freue ich mich. Auch der Kanzler hat unsere Sprache schon beeinflusst. Auch wir im Übrigen auch die Frau Felber. Ich werde mir jetzt vielleicht wirklich noch am Nachmittag eine Topfengulatsche reinhäckseln. Und hoffe, wie gesagt, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, dass es harmonischer war als bei Herrn Kohl und Herrn Noll.
Ja, ich muss noch kurz was nachschieben, bitte, bevor da irgendwie anderen den Fehler einbringt. Der Vater vom Haider war bei der SA und nicht bei der SS.
Ah, ja, das
so ist... So viel Richtigkeit muss sein.
So viel Richtigkeit. Ja, gut, wichtiger Punkt. Gut, dann In diesem Sinne freue ich mich für alle, die zugehört haben. Freue mich auch, dass ich den Moser mal wieder gesehen habe, wenn auch nur über Skype. Und bis zum nächsten Mal.